Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner. Bei mir heute zu Gast eine Sängerin, Popflötistin, Sabrina Sauder aus dem Thurgau. Herzlich willkommen.
Hi Marcel, danke vielmals für die Einladung.
Du bist allgemein viel in den Medien, aber in der letzten Zeit bist du noch ein bisschen mehr in den Medien gewesen, vor allem im Herbst, Voice of Germany. Das ist natürlich so ein bisschen der Aufhänger. Ich frage mich, ist jetzt das ein bisschen das Highlight von deiner Karriere bereits gewesen? Oder ist es bis jetzt gewesen?
Also ich hoffe nicht, dass das schon gewesen ist. Aber man weiss ja nie, was kommt. Aber es ist natürlich eines von vielen Highlights. Ich durfte auch schöne Sendungen im SRF machen. Hello Again. Ich war auch schon im ARD mit dem Leonard zusammen im Duett, wo wir bei «Immer wieder sonntags» waren, im Europapark Kustier aufgezeichnet oder aufgenommen. Und Seb ist wirklich auch ein Highlight, also es sind ein paar Highlights. Aber das ist jetzt das letzte Highlight in diesem Moment, ja, was stattgefunden hat.
Und ein bisschen eine grössere Kiste, kann ich mir vorstellen, nicht? Also da hast du noch ein anderes Umfeld irgendwo erlebt, wie sonst.
Das ist definitiv so. Also beim SRF bin ich schon ein paar Mal erstaunt, auch im Samstag, wie gross eigentlich das alles ist. Im Fernsehen wirkt es immer ein bisschen. Aber natürlich, sobald es Richtung ProSieben und Z1 geht, nur schon die Anzahl Mitarbeiter, die sich dort wirklich vermehrt und auch die Logistik. Also es ist wahnsinnig komplex, glaube ich, auch in der Planung, weil da natürlich so viele involviert sind.
Ja, erzähl mal, gib uns mal so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen. Wie läuft das ab? Oder fangen wir vorne an. Wieso hast du dich angemeldet? Das zweite Publikum natürlich, oder? Millionen.
Ja, ich bin gar nicht davon ausgegangen, dass ich irgendwie im Fernsehen noch ausgestrahlt werde. Ich habe mal probiert, so wie das halt viele machen. Die haben mal geschaut, was könnte da passieren, wenn man sich da anmeldet. Ich bin sowieso davon ausgegangen, dass ich zahlt bin für so ein Format und habe dann gemerkt, dass das gar keine Rolle spielt eigentlich. Auch in Deutschland nicht mehr, dass man eigentlich nicht mehr primär aufs Alter schaut, sondern eigentlich eine interessante Show will zusammenstellen.
Moment, und du bist noch nicht... Ich frage jetzt nicht, wie alt, aber du bist noch nicht 40, oder?
Ich werde 40.
Okay, ja.
Also da ja noch.
Auch dann ist es noch erlaubt, zum Musik machen und im Fernsehen.
Eigentlich so. Oder? Eigentlich schon, aber irgendwie ist da. Ich bin natürlich noch in einer Generation groß geworden mit Backstreet Boys und Britney Spears und Christina Aguilera und die sind alle gefühlt 20 gewesen, wo die ihre grossen Zeiten hatten. Und irgendwie ist man da wie so im Hinterkopf, ein bisschen langsam am Ablecken, dass Alter im Prinzip in der Musik natürlich keine Rolle spielt und auch in Sendungen nicht. Und ja, also bei der Voice of Germany habe ich mich einfach mal beworben, um zu schauen, wie weit kann es überhaupt gehen für mich. Ich bin davon ausgegangen, ja, vielleicht ein, zwei Ründchen. Weißt du, es gibt da ein paar Vorrunden, wo du irgendwie durchgehst mit Interviews und so.
Von denen können wir noch gerne nicht mit über
am Fernsehen. Ja. Kommst nicht mit über. Okay. Also zuerst schickst du mal Videos ein und ich habe da wilde Zusammenschnitte von irgendwelchen Live-Auftritten eingeschickt. Und nachher tut die Fachjury irgendwie dich in die nächste Runde weiter voten. Da komme ich auch nicht alles mit über. Irgendwann gibt es noch so ein Interview, das du machst über Zoom. Und die letzte Runde ist dann, dass du auf Berlin gehst, go vorsingen vor einer Fachjury. Also das ist wirklich...
Nicht gefilmt.
Also sie filmen es für sich, aber nicht im Fernsehen ausgestrahlt. Und da kommen natürlich Hunderte wahrscheinlich vorsingen. Also und Bewerber tönt sich anscheinend Tausende, Zehntausende. Man weiß es nicht so genau, Zahlen sind nie rausgegeben worden. Aber nachher bin ich tatsächlich vor einem Jahr go vorsingen. Und das alles dauert halt relativ lang. Da zieht sich alles recht in die Länge. Und dann ist es recht lang gegangen, sich etwa 2 Monate, bis in der Bescheid gekommen ist, dass ich habe schon bald nicht mehr daran geglaubt. Ich habe gedacht, komm, sagt doch einfach ab, aber macht einfach etwas. Und dann nachher ist es dann wirklich, ist der Anruf gekommen, dass ich dabei bin bei den Blind Auditions. Dann habe ich so gedacht, okay, krass. Ich habe es dann gar nicht geschnallt, weil ich so lange auf da eigentlich gewartet habe, auf das Telefon, dass es dann...
Wo bist du, wo das Telefon kam?
Auf dem Liegestuhl, auf der Terrasse. Und ich habe, glaube ich, gerade zu meinem Mann gesagt, du, irgendwie ist jetzt schon wieder rum, jetzt müsste ich langsam mal etwas hören. Und dann ist dann wirklich gerade genau dann der Anruf gekommen.
Und während dieser Wartezeit hast du quasi müssen aufs Maul hocken, oder? Du hast wahrscheinlich, oder hast gewisse Sachen dürfen ausplaudern?
Gar nicht. Okay. Also im Prinzip, ausgestrahlt worden ist es ja dann Ende September. Ich habe dort bis 10 Tage vorher eigentlich nichts dürfen sagen. Klar, meine Family and Friends und ein paar Leute von meinem Fanclub sind dabei gewesen. Die haben es natürlich gewusst, aber die haben auch Vereinbarungen unterschrieben, dass sie nicht rauslassen und schon gar nicht auf Social Media. Sind tatsächlich auch alle Handys abgenommen worden im Studio. Also man hätte nicht einfach nebenbei noch ein bisschen filmen. Also mein Mann auch, der hat sein Handy müssen abgeben. Der hat im Backstage ohne Handy müssen.
und süße so die Atmosphäre kommt, dass er so spontan über, wie wir es nachher im Fernsehen sehen, so sympathisch manchmal auch, oder gibt es auch Inszenierungen? oder Kämpfe nieder?
Also du meinst unter den Kandidaten?
Und Kandidaten ja, oder auch mit der Jury, oder hast du mit der gerne... Wie bitte?
Ich meine, ja, unter den Talents, also mit der Jury ja. Hat man eigentlich nichts zu tun, oder die, kommt, die lernt man erst nachher kennen. Je nachdem, wie weit man kommt, mehr oder weniger. Aber die Talents untereinander, wir haben eigentlich ein gutes Einvernehmen gehabt. Es ist, du hast gefragt, ob es scripted ist, das ist eigentlich deine Frage.
Ja, zum Teil, ja.
Eigentlich wird wirklich nichts gesagt. Ab und zu sagt vielleicht mal ein Redaktor, du setzt da mal ein Jahr zusammen und redet mal ein bisschen. Aber ehrlich gesagt findet vieles unter den Talents statt, weil wir auch zusammen im gleichen Hotel waren und zusammen dort, es hat einen Raum gegeben zum Üben für alle Talents, die gerade am gleichen Tag auch Aufzeichnungen hatten. Und dort hat man sich natürlich kennengelernt, man ist auch in der Hotelbar noch verhockt und hat auch viel miteinander gejammt. Und dass das dann auch stattgefunden hat im Backstage-Bereich von der Aufzeichnung, dann hat sich wie natürlich ergeben.
Ich frage darum, weißt du, ich bin gross geworden, so Dieter Bohlen. Und dort hast du immer so in diesen Sendungen hat's eine Zicke gegeben, dann hat es irgendeinen Macho gegeben, dann hat es noch eine Liebschaft gegeben und so. Das ist da so ein bisschen, ich sag jetzt mal, moderater abgelaufen.
Also, so klare Rollenbilder haben es nicht verteilt, aber logisch, wenn man die Sendung angeschaut hat, haben es natürlich schon ein breites Spektrum an Stimmen gehabt und an Persönlichkeiten. Also sie hätten jetzt nicht 20 Sabrina Sauders müssen einladen, das wäre
ja,
langweilig.
Das wäre langweilig, ja. Wärst du auch zum Bohlen gegangen?
Ich bin mal im Supertalent. Ah, ja? Okay. Ich habe mal von ihm, aber da unter einem Künstlernamen. Ich habe ja mal noch einen Künstlernamen gehabt und habe Rock-Querflöte gemacht, also so ein bisschen freaky, ja. So mit aufgestellten Haaren und zerrissenen T-Shirt und so. Und da bin ich im Supertalent gewesen. Ich bin auch tatsächlich eben vor dem Bohlen gewesen. Da ist noch nicht ausgestrahlt worden, darum habe ich dort natürlich nicht gross darüber geredet. Aber da ist ganz anders abgelaufen. Also es ist viel freundschaftlicher, kollegialer gewesen bei der Voice of Germany. Auch mit den Leuten, die dort arbeiten. Das ist eigentlich fast ein bisschen Familie gewesen. Also man ist da sehr persönlich gewesen. Man hat mit allen geredet. Man ist sehr freundlich miteinander gewesen. Bei Supertalent sind die Leute auch freundlich gewesen, aber man hat gemerkt, es folgt alles ein bisschen stärker an einem Plan. Mhm. Also es ist viel stärker, also man hat auch einen Psychologen gehabt, der einem noch aufbauen kann, kurz bevor man dann auf die Bühne ist. Und das hat anders stattgefunden bei der Voice of Germany. Es hat auch eine Psychologin gehabt, aber zu der hätte man freiwillig gehen können. Die ist einem nicht vorher noch aufbauen können, sodass man erhobenen Haupt, dass sie irgendwie raus ist und nachher hat sie reingeknallt. Also es ist schon ein ganz anderes Konzept, der Voice of Germany, als ein Supertalent zum Beispiel.
Bist du bei der Psychologin gewesen?
Ich war tatsächlich bei ihr gewesen, weil ich gemerkt habe, dass ich persönlich so die Wettkampfumgebung, die ist eigentlich schwierig, die passt eigentlich gar nicht zur Musik machen. Also da ist so, es geht ja eigentlich darum, dass man musizieren, dass man etwas aus dem Herz machen, dass man Freude daran haben. Und ich selber habe mir extrem angefangen, Druck aufzusetzen, so gefunden, wie wenn es jetzt irgendwie um Leben und Tod gehen würde. Das sind alles so Prozesse, die einfach passieren, die ich auch nicht wissen konnte, sobald man in ein Umfeld kommt, wo es irgendwo eine Drucksituation ist. Und ich habe dann gemerkt, eigentlich haben wir sie ja selber gemacht. Das ist ja nicht so. Ich war selber schuld gewesen, aber da ist so, man kommt auf einmal so Ängste über. Oder so. Also bei mir ist so der Punkt, dass ich denke, was mache ich eigentlich da? Weil man hört dann auch alle anderen, die sind natürlich da jetzt Wahnsinnssängerinnen und Sänger dabei. Ich habe mich so gefragt, was mache ich noch da? Ja, die anderen sind ja besser. Also man kommt so, ich bin dann so in diese Dinge reingekommen. Und, okay. Und für das habe ich tatsächlich das Gespräch gesucht, ja. Wie ich so gefunden habe, abbrechen kannst du jetzt gerade auch nicht, jetzt ziehst du da durch.
Weißt du, bei einer Talentshow, wenn ich sage jetzt eine Zaubershow macht, dann okay, Nervosität, aber wenn es dann noch um Singen geht, um Atemtechniken und bei dir kommt noch Flöte dazu, könnte ich mir schon vorstellen, dass du da irgendwie mal den ganzen Körper aussetzt und du bringst keinen Ton mehr raus. Vor dem hast du nie Angst gehabt?
Vor dem habe ich nie Angst gehabt. Gott sei Dank ist dort die Routine genug gross, nach 15 Jahren, wo ich es wirklich professionell auch auf die Bühne bringe, habe ich sehr viel dürfen lernen und müssen lernen. Und weil es Nervosität anbelangt, ist gar nicht mein grösstes Problem gewesen. Ich habe gewusst, wie ich mit der mal umgehe, wie ich die irgendwie mit reinflüssen lasse. Bei mir war es eine mentale Geschichte gewesen, was suche ich überhaupt da? Die anderen sind ja besser. Es war mehr so eigentlich die Geschichte gewesen, so dass, wo ich angefangen habe, mich so zu understaten. Oder so. Es gibt ja einen Grund für alle, warum sie dort sind. Das ist ja nicht eine Show, wo man leider nein irgendwie hat, sondern es ist tatsächlich eine Show, wo alle, die kommen, gute Sängerinnen und Sänger sind. Das ist Grundvoraussetzung. Da gibt es nicht wie bei Supertalent, die wollen wir nicht, leider nein, oder bei DSDS. Da ist da nicht das Konzept, sondern alle, die dort reinkommen, sind eigentlich schon sehr gut, sonst wären sie da nicht ausgewählt worden. Und ja, aber mein Kopf hat irgendetwas anderes erzählt. Und da habe ich zum Glück in der Probephase das Thema gehabt. Und nachher, wo es um die Aufzeichnungen gegangen sind, das sind zwei verschiedene Termine gewesen. Also ich war zweimal zu Berlin gewesen, einmal für die Probe und einmal für die Aufzeichnung. Und bei der Aufzeichnung war da überhaupt kein Thema mehr gewesen. Dort war einfach die normale Nervosität natürlich gewesen.
Sandra, hast du Süsse so noch nie erlebt, wenn du irgendwo, ich sage jetzt, bei einem Event singst, Konzert, Schweizer Fernsehen oder was auch immer, dort bist du eigentlich gelassener an die Sache angegangen oder gehst du immer noch gelassener ran?
Es kommt immer ein bisschen auf den Auftritt an. Im Schweizer Fernsehen, letztes Mal im Hello Again mit dem Leonard, dort ist es recht entspannt gegangen, im Studio 1 dort in Zürich.
Da kennt man sich auch langsam nicht mehr, oder?
Ja, gewisse Leute kennt man, aber die haben natürlich auch viel Wechsel. Aber da ist irgendwie entspannt gegangen. Und dann aber wieder gewisse Live-Geschichten. Also manchmal kleine Fernsehsendungen, wo ich dann live singe beim SRF. Da weiss man ja, das ist halt nicht live. Also für die, die es nicht wissen.
Jetzt wissen sie es.
Also es gibt vielleicht Ausnahmen, aber in der Regel ist da halt ein Playback gesungen. Und von dem habe ich jetzt nicht so Respekt gehabt. Also ich habe ja nur müssen
das Maul bewegen. Ja.
Also irgendwie ist da natürlich eine andere Herausforderung, aber bei anderen Sendern, halt auch irgendwie das Tele Südostschweiz oder so, da wird man noch live aufgezeichnet. Und dort ist dann wirklich Interview und dann live singen, da macht man schon noch ein bisschen anders nervös. Oder auch im Samstagjazz zum Beispiel, wo ich mitgejazzt habe und nachher gerade direkt gesungen hast, das ist alles in einem Ablauf. Selbst wenn es Playback gesungen ist, musst du halt trotzdem sofort switchen und sofort auf die Live-Performance im Kopf gehen, vom Jassen zum Live-Performen. So Sachen machen mich schon nervös. Und auch gewisse grosse Anlässe, wo ich das Gefühl habe, hey, da musst du jetzt gut abliefern. In der Regel ist es der Druck, den ich mir selber mache, wo mich dann noch ein bisschen nervöser macht, ja.
Ja, beim Jassen hat mir erst zuerst noch zusammengeschissen von deinem Partner, weil du die falsche Karte gezogen hast und nachher sollst du quasi einen guten Auftritt abliefern.
Der kann gar nicht jassen.
Wie ist denn jetzt, jetzt habe ich da geschnuppert, die grössere Bühne in Deutschland. Bist jetzt froh, ist es vorbei? Oder sagst du jetzt, nein, eigentlich hätte ich schon noch gerne mehr von dem Umfeld?
Also von dem kompetitiven Umfeld brauche ich irgendwie nicht nochmal mehr. Also da ist, ich habe gemerkt, ich bin für das nicht gemacht. Musik und Wettbewerb, da eben passt für mich irgendwie nicht zusammen. Grundsätzlich die grössere Bühne ist schon die, wo mich reizt. Aber die muss sich einfach irgendwie ergeben. Also es muss sich irgendwie auch natürlich ergeben. Ein Wettbewerb ist ja immer so ein bisschen, man bewirbt sich, man wird dann genommen und bis woher dass es führt, ist irgendwie den Publikumsentscheid oder Juryentscheid oder, ich glaube, die Größe der Bühne gefällt mir schon sehr. Also auch natürlich, die Fernsehshows, die sind wahnsinnig spannend und würde schon gerne auch weiterhin mehr davon dürfen machen. Aber da muss sich alles ergeben. Oder es muss irgendwie anfangen rollen oder in einen Fluss kommen, dass sich das natürlich ergibt.
Du bist eigentlich seit jungen Jahren eigentlich schon auf der Bühne. Magst du dich noch erinnern, wann ist so der Punkt gehabt, wo du gesagt hast, so, und jetzt mache ich das nicht mehr einfach aus Lust und Freude, sondern ich will das professionell durchziehen, ich will da mehr Zeit investieren?
Ich habe das schon recht früh als Kind, habe ich da gewusst, zu einem Moment gegeben, wo ich so in der Sonne gelegen bin und gedacht habe, irgendwann würde ich mal professionell Musik machen. Ich habe aber nicht genau gewusst, in welcher Richtung. Da habe ich einfach Querflöte gespielt.
Bei dir passieren noch viele Entscheidungen, wenn du auf dem Liegestuhl liegst.
Das ist wirklich gerade so, gell? Ja. Irgendwie bin ich früher einfach viel auf dem Liegestuhl gelegen. Heute habe ich keine Zeit mehr. Aber eigentlich in der Entspannungsphase, wenn man so will. Ja, da ist es so. Dann passieren Sachen, wo ich denke, wenn ich entspannt bin, hey, komm, jetzt könntest du da mal angehen oder jetzt könntest du mal da probieren. Also ich habe das schon früher gewusst. Ich habe einfach nicht gewusst, in welche Richtung. Und darum war es für mich eigentlich klar gewesen, dass ich auch nachher ein Studium mache nach der Kante, wo ich auch verbinden auch mit der Musik. Unter anderem wegen dem bin ich dann Lehrerin geworden. Ja.
Und eben bei dir hat es mit den Blockflöten angefangen. Und bei vielen anderen, die mit den Blockflöten angefangen haben, ist denn das auch etwas Letztes gewesen, weil es eigentlich immer noch so ein Instrument ist, wo
noch aufgehört.
Wo man nicht jetzt gerade so wahnsinnig einen schnellen, nahen Bezug findet. Ich sage es jetzt mal, versuche es diplomatisch. Bei dir ist das anders gewesen.
Ich habe Blockflöten geliebt.
Ich habe ich gelesen, ja.
Ja, hast du das gelesen?
Mit Verwunderung, genau.
Ich habe mich aufgeregt über die, die nicht gerne und nicht haben wollen spielen. Dass die haben müssen, hat mich genervt. Weil ich ja wollte Führerschein machen und wir haben irgendwie wochenlang am gleichen Stück gut einander. Das ist ein anderes Thema. Aber ich habe wirklich noch im Ensemble gespielt an der Musikschule. Und dann, ich habe das geliebt, dann ist die Querflöte gekommen. Die
das hat auch gut getönt, tut es mal mit der Blockflöte.
Ich habe das Gefühl schon, aber ich weiß es doch nicht. Das weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, so untalentiert bin ich nicht gewesen, sonst hätte ich es nicht länger gemacht. Also es ist ja, was man gerne macht, kann man vielleicht tendenziell ein bisschen besser als jetzt. Vielleicht der Durchschnitt. Aber es ist jetzt nicht eine Blockflötenkarriere geworden, das eben nicht. Irgendwann habe ich dann schon aufgehört damit. Aber
Querflöten ist dann gekommen und dann Klavier auch noch, singen. Mhm. Habe ich noch etwas vergessen?
Das ist in der Tat alles. Ich habe irgendwann mal noch angefangen mit Geigen. Ja. Okay. Geigen habe ich eigentlich immer Geigen spielen, aber die Eltern gefunden, du spielst Querflöte. Und ich habe es so verflucht. Wirklich. Also in der Primarschule, wo ich angefangen habe, habe ich gedacht, ich will aber Geigen spielen. Heute bin ich so froh, weil GigerInnen, die so ein bisschen im poppigen Bereich sind, gibt es natürlich viel mehr als FlötistInnen. Und es ist auch viel praktischer. Die Querflöte, die kannst du überall auf den Berg rauf, bei 2000 Meter, minus 10 Grad. Die tut immer noch irgendwie, aber eine Geige ist natürlich viel heikler.
Ich habe eine Tochter, die Harfe spielt. Da ist rein schon logistisch-mässig nicht immer so einfach. Also eben gerade auf den Berg rauf, müsste ich das Teil auch nicht schleppen.
Oder? Nein, genau.
Jetzt, du hast gesagt Pop. Wenn ich also deine Lieder höre, Liedtitel, dann würde ich jetzt eher auf Schlager setzen. Ist der Übergang fließend oder sagst du, nein, es ist sowohl das Ende wie auch das andere? Wie tust du das für dich so ein bisschen eingrenzen?
Ja, die Alben, die laufen unter Pop, Schlager. Gleichzeitig bin ich gerade bei meinen Bühnengeschichten, wo ich auch für Firmen spiele oder für Geburtstag, Hochzeit und so, mache ich eigentlich Unterhaltungsmusik und dort ist natürlich auch viel Pop dabei, da ist Tina Turner dabei, da ist genauso Udo Jürgens dabei. Also es ist eigentlich, was ich mache, ist eigentlich ein Querbeet-Programm durch die grossen Hits und meine eigenen Sachen, die nennt man Pop-Schlager, ist aber näher am Deutsch-Pop dran, vom Beat her ein bisschen anders. Im Prinzip bin ich eine, die gar nicht so gerne die Schublade hat, weil ich selber bin sehr breit gefächert interessiert musikalisch, habe mal die Rock-Querflöten auch gemacht, habe als solche auch Montreux Jazz Festival noch gespielt mit Ian Anderson, für die ältere Generation, oder ein Rockflöte ist von Jethrotull. Das ist natürlich ganz eine alte Progressive-Rock-Band, der ist jetzt auch um die 70, der Ian Anderson. Und nachher habe ich auch wirklich klassisch habe ich lange gemacht auf der Querflöte. Ich finde es auch mega schön, klassische Musik zu spielen. Und von dem her ist für mich gibt's gute Musik oder nicht so gut gemachte Musik, aber ja, die Grenzen sind für mich fließend. Aber ja, natürlich, wenn du ein Album rausgibst, dann habe ich versucht, irgendwo doch einem Genre irgendwie gerecht zu werden und dann ja, kannst du es Popschlager nennen.
Kannst du leben von dem? Also du hast vorher gesagt, du sagst jetzt auch wieder so ein bisschen in deinem Beruf tätig, als Lehrerin. Also es braucht noch wie ein zweites Standbein nach wie vor allem in der Schweiz nehme ich jetzt mal an.
Also ich habe wieder ein zweites Standbein. Ich war 10 Jahre weg vom Lehrerberuf, weil ich gesagt habe, ich setze voll auf Musik, so American Dream in der Schweiz. Nur einen Plan A gibt es. Und ich habe gemerkt, in der Schweiz ist alles ein bisschen anders. Das Leben ist auch wahnsinnig viel teurer geworden. Und der Druck, und das ist jetzt wieder wahrscheinlich da, was ich vorher gesagt habe, im Zusammenhang mit der Voice of Germany, es gibt so gewisse Druck, wo ich einfach nicht gerne möchte mich aussetzen. Und die Selbstständigkeit hat mich schon wahnsinnig unter Druck gesetzt, dass ich muss ja, meine Brötchen damit verdienen, dass ich muss meine Rechnungen zahlen. Und Corona hat sowieso nochmal alles durcheinander geschüttelt, in unserer Branche natürlich am extremsten. Und ich habe auch gemerkt für mich, dass die Freude am Unterrichten wieder neu zurückgekommen ist. Ich habe lange weg müssen, eigentlich auch, zum Freude auch wieder gewinnen am Unterrichten. Und ich habe gemerkt, dass mich da eigentlich auch sehr beflügelt, auf einer anderen Ebene als Musik. Und ich will das eine nicht ohne das andere. Also allein nur unterrichten wäre mir zu wenig Ausgleich. Also Musik brauche ich als Ausgleich und die Schule geben brauche ich, um das Verkopfte aus der Musik rauszunehmen. Also ich brauche auch beides, um können für mich eine gute Balance haben. Aber es ist natürlich auch finanziell schön zu wissen, es kommt einfach Ende Monat kommt Geld. Ich muss nicht darauf warten, bis der nächste Kunde mal die Rechnung zahlt. das beruhigt schon enorm. Also ich darf jetzt Musik machen, vorher nicht müssen. Mhm. Das macht einen grossen Unterschied für mich.
Also kann man es so sagen, in der Schweiz gibt es wahrscheinlich wirklich nur so ein Spitzchen vom Eisberg, wo gut damit leben kann und Ende Monat genug in der Kasse hat.
Das glaube ich sehr wohl. Auch viele Musiker, die bei grossen Künstlern mitspielen, die kommen ihre Minimalgagen über. Die müssen 10, 20 Mal im Monat spielen, um irgendwo einen Mindestlohn haben. Also das ist einfach eine Realität, die man so nicht sieht. Und ich sage, von Passion und von Liebe zu der Musik habe ich meine Rechnungen nicht gezahlt. Und das Steueramt akzeptiert halt den Applaus auch nicht als Zahlungsform.
Leider nicht, ja, das ist ja so. Du hast auch schon mit dem Raymond Farron schon Auftritt gehabt. Wie war das für dich?
Der Remo ist natürlich ein Wahnsinnssänger. Ich kenne ihn schon länger, ich kenne ihn schon seit er 16 ist. Und er ist schon da, sehr ambitioniert gewesen und einfach sehr zielgerichtet. Und er kommt halt und er liefert ab. Er steht her, er liefert ab, du merkst ihm keine Nervosität an, er ruht in sich. Ich glaube, er hat auch ein sehr gutes Elternhaus, so wie ich seine Eltern kennengelernt habe. Die sind einfach bodenständige Toggenburger. Das ist, und da, er, ja, er ist wirklich einfach, er ruht in dem und wahnsinnig professionell. Also ich bewundere das, was er macht. In seinen sehr jungen Jahren, das ist ja, glaube ich, erst 21. Also.
Hast du dich mit ihm austauscht über seinen grossen Auftritt? Das ist ja dann, ich sage jetzt mal, nochmal eine Bühne, die von den Dimensionen her nochmal um einiges grösser ist.
Wegen dem ESC, meinst du? Ja. Tatsächlich steht das noch aus. Also, ich möchte demnächst mit ihm mich mal treffen. Oder wir haben mal gesagt, wir machen mal zum Kaffee ab, um da eben auch. Das würde mich schon einmal noch interessieren, weil. Wie er das macht, mit dieser Ruhe und in diesen jungen Jahren, also ich, jetzt nach der Voice of Germany habe ich noch mehr Bewunderung für das, wie man das so gelassen, oder wenigstens gegen aussen gelassen kann machen.
Da sind wir wieder beim Alter, vielleicht ist da der jugendliche Leichtsinn, der einem ein bisschen helfen kann, oder? Mit gegen die 40 überlegt man sich vielleicht ein bisschen mehr, was kann man falsch machen. Und
das ist wahrscheinlich das Nächste, ja. Ja, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, dass, oder das Wahrscheinlichkeit, dass es so ist. Wenn er gewusst hat, also er hat schon gewusst, bevor ich bin vorsingen, ich habe mit ihm darüber geredet, dass ich zu der Voice of Germany gegangen und er hat es sehr cool gefunden. Und hat auch gefunden, eben Querflöte könnte schon noch eine gute Sache sein, weil das hat es ja vorher noch nie gegeben, dass jemand noch ein Blasinstrument gespielt hat. Vielleicht so ein bisschen schnell geigen, mal schnell etwas, aber dass jemand gekommen ist mit einem Saxophon und noch gesungen hat oder mit einer Querflöte, das hat es eben noch gar nie gegeben. Und er hat das sehr mit unterstützt, hat auch immer nachgefragt, dass selbst, wo er, glaube ich, schon am ESC war, haben wir noch miteinander Kontakt gehabt. Ich gesagt, du bist jetzt gerade da und so. Oder ich gehe jetzt dann. Und Sepp ist schon noch cool eigentlich, dass man so losen Kontakt hat und jemand mal sich ein bisschen austauscht.
Um den Bogen wieder zum Anfang bringen, The Voice, wie hat sich jetzt das ausgewirkt auf dich? Wie kannst du von dem profitieren? Oder ist das so, ja, mal ein kurzes Rauschen gewesen und nachher kehrt wieder Stille ein?
Ja, in der Regel, man stellt sich vielleicht mehr darunter vor, man denkt, wow, riesen Ding und so. Ich habe gemerkt in meiner ganzen Laufbahn, dass manchmal Sachen passieren, wo gross sind und dann das grosse Rauschen ist, wie du gesagt hast. Und dann ist eine Weile Ruhe und auf einmal kommt wieder etwas, was mit dem zu tun hat. Mhm. Aber so die Ruhephasen dazwischen, die gibt es und die sind manchmal auch sehr schwierig auszuhalten.
Die muss man aushalten, ja, da glaube ich. Ja. Du hast jetzt ein bisschen zwei Standbeine. Hast du für dich einen Plan, eine Vision für die nächsten 10, 20 Jahre? Wie soll es weitergehen, vor allem auch in Sachen Musik?
Also mein Wunsch ist immer noch, wie ich das schon habe, seit irgendwie 10-jährig auf dem Liegestuhl. Es ist halt immer noch, ich habe immer auch noch den Traum, einfach grosse Sachen dürfen zu machen. Nicht nur, weil ehrlich gesagt, die Kleinen, ich mache ja auch viele wirklich kleine Events, die sind sehr emotional und persönlich sehr beflügelnd. Aber die grossen Sachen, die sind halt außerordentlich spannend und einmalig. Und ich habe schon immer wieder die Hoffnung, dass auch so Sachen weiterhin passieren. Und habe aber selber jetzt auch für mich den Wunsch, noch mehr eigentlich da zu finden, wo ich bin als Musikerin. Und das ist gar nicht einfach. Ich möchte es eigentlich gar nicht in Genre betiteln, sondern ich möchte, mein Wunsch ist, dass man am Schluss sagt, das ist einfach Sabrina Sauter. Und nicht, ist es jetzt klassisch oder ist es jetzt Pop oder ist es jetzt Schlager. Oder ich möchte eigentlich so ein bisschen meine eigene Musik finden, wo es nur gibt, dank der Querflöte, und wo es nur gibt mit mir zusammen. Und da bin ich jetzt ein bisschen dran, auch Leute zu finden, die das mit mir umsetzen können. Und das ist gar nicht so einfach.
Okay, ja. Um die gleichen Visionen zu teilen oder... oder wieso ist das nicht so einfach, um die Leute zu finden?
Es müssen Leute sein, die meisten Produzenten zum Beispiel müssen ja auch davon leben, vom Produzieren. Also machen sie etwas ab Stange, sage ich jetzt mal. Sie müssen ja Geld verdienen. Und das, was ich brauche, ist jemand, der sich praktisch mit mir zusammensetzt und ein neuen Musikstil ausarbeitet oder etwas Neues mit mir zusammen ausarbeitet. Das braucht viel mehr Zeit. Und da kann man, wenn ich das zahlen müsste, dann könnte ich nicht zahlen.
Aber der Klassiker wäre ja jetzt eigentlich, dass du jemanden suchst, der so in der Volksmusik noch unterwegs ist, oder? Wieder so ein bisschen ungewöhnliche Kombination. Oder jetzt, was es ein bisschen im Aufkommen ist, Country wäre ja zum Beispiel auch mal irgendetwas. So zum, ein bisschen die Aufmerksamkeit der Leute wecken.
Also, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen, ich will jetzt einfach eine kurzfristige Aufmerksamkeit oder ich will etwas, wo nachher einfach Sabrina Sauder ist. Mhm. Und das mit der kurzfristigen Aufmerksamkeit behaupte ich jetzt, habe ich schon ein paar Mal gemacht. Also, ja. Das kann man machen, aber das ist nicht langfristig. Wenn wir es von Visionen haben, dann habe ich das Gefühl, ich möchte langfristig etwas, wo ich sagen kann, da bin ich jetzt. Und da verkörper ich, das ist meine Musik und da gibt es nur bei mir. Kurzfristige Sachen kann man trotzdem machen. Also da hat ja, ich glaube, da kann man trotzdem parallel machen, glaube ich, das eine mit dem anderen.
Aber mit 40 hat man so einen reiferen Blick und schaut so ein bisschen mehr auf nachhaltige Sachen. So würde ich jetzt einmal zusammenfassen.
Nachhaltig und finanzierbar.
Sabrina, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir viel Erfolg weiterhin.
Danke dir vielmals, Marcel.